Sie hören Wortreich, den Predigt-Podcast. Der Prophet Samuel aus der Bibel beeindruckt in vielerlei Hinsicht. Eins davon waren seine Prophetenschulen. Heinz Scheidinger macht in seiner Predigt einen interessanten Vergleich von diesen besonderen Schulen zu unserer Zeit. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören.
Liebe Geschwister, liebe Gäste, ihr Lieben, die ihr am Bildschirm im Internet dabei seid, ich möchte euch herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Betrachtung. Ich habe in den letzten Predigten, die ich gehalten habe, so durch die Geschichte Israels gehend, das Leben so mancher Glaubenshelden, die wir kennen und lieben, aus dem Wort Gottes betrachtet. Und wir sind bei Samuel angekommen. Und Samuel ist so ein Mensch in der Weite der Geschichten des Alten Testaments. Das lässt einen nicht kalt, was er sagt und was er tut. Und ich freue mich, dass wir noch weiter darüber reden können. Allerdings heute nicht so sehr ereignisgeschichtlich, sondern über eine besondere Sache, die er gemacht hat. Nämlich die Gründung der Prophetenschulen. Das wird unser heutiges Thema sein. Wie müssen wir uns Israel zur Zeit Samuels vorstellen? Nochmal als Einleitung, damit auch alle, die das vorher nicht gehört haben, dabei sind heute gedanklich. Es ist eine Zeit, in der es, wie das Richterbuch selber sagt, noch keinen König in Israel gab. Eine Zeit ohne König, eine Zeit ohne offensichtlich Maßstab, obwohl es doch einen Maßstab hätte geben können, nämlich das Wort Gottes und den Willen Gottes. Denn eigentlich war Israel ja nicht einfach nur ohne König, eigentlich war Israel ja nicht einfach nur ein Stammesgebilde mit ein paar Stammesfürsten, sondern Israel war eine Theokratie. Gott war der König Israels. Aber in dem Richterbuch, hier sind die Stellen angegeben, Richter 17, Vers 6, 21, Vers 5, wird festgehalten, es war eine Zeit, in der jeder tat, was ihm richtig vorkam. Oder wie Luther es ausdrückte, jeder tat, was ihn recht dünkte. Und ihr wisst, das ist eine Zeit, in der manch grausame Dinge auch passiert sind. Denn es ergibt sich aus dem, was jeder für richtig hält, ein moralischer Verfall, ganz automatisch, auch im Volk Israel. Das ist so schlimm, dass es einmal an einer Stelle, ihr könnt das lesen im Richterbuch ab Kapitel 19 bis zum Ende des Buches, fast ein Stamm Israels ausgelöscht worden wäre. Unvorstellbar. Ist eine der schlimmsten Geschichten, die es im Alten Testament gibt. Sie ist auf keinen Fall jugendfrei, ich erzähle sie auch hier nicht. Also lest selber nach. So waren die Zustände. Und dann kam Samuel. Die Zustände selbst am Heiligtum waren schrecklich. Da gibt es die beiden Söhne des Hohenpriesters Eli, Hophni und Pinchas, die, so schildert es das erste Buch Samuel im ersten und zweiten Kapitel, sich sehr schlimm benommen haben. Auch alles, was die gemacht haben, kann ich hier nicht aufzählen, weil ich hier niemand schockieren will. Es ist schlimm genug. Es ist so schlimm gewesen, dass Gott für das Verhalten der Söhne Elis, dem Haus Eli, sogar das Gericht angekündigt hat durch den Jüngling Samuel. Das Wort Gottes war zu der Zeit selten geworden im Land, teuer, sagt die Lutherbibel. Das steht in 1. Samuel Kapitel 3, Vers 1. Das Wort Gottes ist teuer geworden und am Ende, als aber Samuel berufen war, als ein Anwärter für das Priester- und Prophetenamt. Samuel hat so etwas, was selten vorkommt im Alten Testament. Bei Jeremia ist das auch noch so gewesen, dass der Prophet gleichzeitig Priester ist. Sie sind Leviten, sie kommen aus dem Priesterhaus. Jeremia ist ein Priester und auch Samuel. Die Zeiten sind also denkbar schlecht. Aus Samuel, dem Leviten, wird dann ein Priester des Heiligtums und ein Mann Gottes, ein Prophet des Herrn, der wieder mehr zu Israel spricht und der auch von ganz Israel anerkannt wird. Das ist die Bibelstelle 1. Samuel 3, 19 bis 21. Das möchte ich lesen, damit uns das ja im Gedächtnis bleibt. 1. Buch Samuel, Kapitel 3 und da ab Vers 19. Das schildert das ganz gut. Samuel aber nahm zu und der Herr war mit ihm und fiel keines unter allen seinen Worten auf die Erde. Und ganz Israel von Dan an bis nach Beersheba, ihr wisst, Dan ganz hoch im Norden, Beersheba ganz tief im Süden, überall wusste man und erkannte man, dass Samuel ein treuer Prophet des Herrn war. Also dieses Wort treu zeigt noch, wie es uns da geht in dem ganzen Zusammenhang, was in Israel los war. Es war ausnahmemäßig, dass er ein treuer Prophet des Herrn war. Und der Herr erschien hinfort zu Shiloh, das ist dort, wo das Heiligtum steht, mitten in Israel, denn der Herr war Samuel offenbart worden in Shiloh durchs Wort des Herrn. Und Samuel fing an zu predigen. Er fing an zu predigen dem ganzen Israel. Wir sehen also hier, dass eine Art Erweckung stattfindet in einem Land, das im Lauf der Jahrhunderte einfach von Gott abgekommen war. Müsst ihr euch das ungefähr so vorstellen? Josua, der die Landnahme befehligte, das war ungefähr 250 Jahre vor Samuel. Und in den 2,5 Jahrhunderten ist so viel passiert, hat sich Israel an so viele Dinge gewöhnt, haben auch nicht Gottes Befehle alle ausgeführt, wurden von den Heiden ringsherum und denen, die mitten unter ihnen gewohnt haben, die eigentlich nicht hätten mehr dort wohnen sollen, nach dem Prinzip der Landnahme, wirklich richtig verführt. Das war das Problem. Und jetzt kommt Samuel. In Israel sind also zwei Kräfte am Werk. Ich möchte, dass man sich das so vorstellt, denn oft ist uns das nicht bewusst. Auch wenn wir die biblischen Geschichten lesen, machen wir es uns nicht so bewusst. Es sind wirklich zwei Kräfte am Werk. Die eine Kraft, könnte ich sagen, mit einem modernen Begriff, ist sozusagen eine Entheiligung des Lebens, eine Entsakralisierung des Lebens. Und auf der anderen Seite habt ihr Leute, die sind erweckt, die wollen mit Gott gehen. Was denkt ihr, wer war in der Minderheit? Müssen wir nicht lange darüber nachdenken, nicht? Die Minderheit waren die, die sich erwecken ließen und die dann eben auf Gottes Geheiß einen anderen Lebensstil sozusagen vorlegten. Und die Mehrheit hat gegen diesen Lebensstil gelebt. Auf der einen Seite also große Apostasie, auf der anderen Seite Erneuerung, Reformation. Und Samuel mittendrin, offensichtlich einer, der eine Triebfeder dieser Erneuerung ist und dieser Reformation. Ich zitiere hier jetzt aus dem Buch Patriarchen und Propheten. Ich bin altmodisch, ich liebe diesen Text. Verzeiht mir, dass ich nicht die neue Version zitiere, aber es steht dort das Gleiche. Da heißt es dann, ferner war für den Unterricht der Jugend durch Prophetenschulen gesorgt. Diese Ausbildungsstätten standen jedem jungen Mann offen, der tiefer in die Wahrheiten des Wortes Gottes eindringen wollte und Weisheit von oben erstrebte, um vielleicht ein Lehrer in Israel zu werden. Also, Prophetenschulen waren Schulen, in denen man die Jugend Israels heranzog, dass sie geistlich feststand, dass sie im Volk gute Führer sein konnten, gute Ratschläge geben konnten, Weisheit verbreiten konnten. Es bedeutete nicht automatisch, dass jeder, der in dieser Schule war, ein Prophet wurde. Es bedeutete aber, dass die Lehrer dieser Schulen Propheten waren. Deshalb nannte man die Schüler dann eben ein Haufe der Prophetenschüler oder man nannte sie auch die Kinder der Propheten. Manchmal wurden sie auch von Gott ausgewählt, um prophetische Dinge zu sagen und zu tun. Werden wir dann später sehen. Aber nicht alle wurden zu Propheten. Nicht alle, die christliche Schulen besuchen, werden Missionare in dem Sinn. Nicht alle werden Prediger. Nicht alle werden Lehrer. Aber für alle ist der Besuch einer solchen Schule eine Orientierung und eine Begleitung auf dem Weg ins Erwachsenenleben hinein, damit aus den jungen Menschen, die dieses Privileg haben, Leute werden können, die im Volk Gottes zu Stützen, zu Säulen werden. Samuel war es, heißt es hier, der diese Schulen als Schutzwehr gegen die weit verbreitete Verderbnis gründete. Also auch in diesem Text wird ganz klar gesagt, dass die Apostasie stärker war. Er sorgte für das sittliche und geistliche Wohlergehen der Jugend und damit für das künftige Glück des ganzen Volkes, wenn er fähige, gottesfürchtige Männer als Führer und Ratgeber heranbildete. Dazu wählte Samuel Gruppen von jungen Männern aus, die fromm, begabt und fleißig waren. Man nannte sie Prophetenjünger. Woher kommen denn Leute, die fromm und begabt und fleißig sind, die man dann auswählen kann? Fallen die vom Himmel? Nö. Woher kommen die? Echte Frage, sagt was. Die kommen aus Familien, wo sie so erzogen worden sind. Ich weiß, das ist ein heißes Thema. Aber darum geht's. Es kann ja nichts Gutes von Schulen kommen, wenn nicht Eltern, die treu sind, es vorbereitet haben. Also, das lassen wir mal ein bisschen tiefer sinken. Samuel gründet also diese Prophetenschulen, sagt sie. Durch die enge Verbindung mit Gott und beim Studium seines Wortes und seiner Werke, seines Wortes und seiner Werke. Versteht ihr diese Doppelstrategie in der Ausbildung? Es geht um das Wort Gottes, es geht um Inhalte, es geht um Geist, aber es geht auch um die Werke Gottes, es geht um Schöpfung, es geht um Natur. Die Erziehung bei Gott ist nicht einseitig. Einseitig ist oft, was wir machen. Ja, ich bin Geisteswissenschaftler, habe von natürlichen Dingen keine Ahnung. Oder der andere, ich bin Naturwissenschaftler. Was schert mich die Philosophie und die Religion? Ein gotteserzogener Mensch ist offen für alle diese Dinge. Wird auch so erzogen, dass er allen diesen Dingen etwas abgewinnen kann. Nämlich ein besseres Verständnis von Gottes Charakter, von seiner Wesensart, ein besseres Verständnis der Schöpfung, was sich automatisch auswirkt auf seine eigene Lebensqualität. Die Lehrer waren nicht nur mit der göttlichen Wahrheit wohl vertraut, sie standen selbst in Gemeinschaft mit Gott und hatten die besondere Gabe seines Geistes empfangen. Sie genossen wegen ihrer Gelehrsamkeit und Frömmigkeit Achtung und Vertrauen im ganzen Volk. Zur Zeit Samuels gab es zwei dieser Schulen, eine in Rama, der Heimat des Propheten, die andere in Kirjat Jearim, wo damals die Bundeslade stand. Später kamen noch andere hinzu. Also wenn man das Thema der Prophetenschulen in der Bibel verfolgt, muss man sagen, ist dieses Kapitel Prophetenschulen, Kapitel 58 in dem Buch »Wie alles begann«, ein wirklich guter Leitfaden, denn aus der Bibel purzelt dir das nicht so leicht entgegen. Wenn man weiß, wo man suchen muss und wenn man dann die Stellen liest, wird alles klar. Wir werden die Stellen hier lesen. Aber wenn ich jetzt sage, und hast du das Alte Testament schon 3-4 Mal gelesen, ist dir das aufgefallen, wie wichtig die Prophetenschulen waren, dann könnte man als Antwort immer noch bekommen, habe ich nicht genau bemerkt. Es ist ein bisschen versteckt, aber es ist da, es ist vorhanden. Also Rama und Kirjat Jearim. Was ist Rama? Rama ist die Gegend, wo Samuel wohnt. Da ist sein Heimathaus, dort wohnen auch seine Eltern. Nachdem er bei Eli fertig ausgebildet war, kehrt er immer wieder nach Rama in seine Heimat zurück. Und dort gründet er offensichtlich eine dieser Schulen. Was ist mit Kirjat Jearim? Woher kennen wir das? Es gibt mehrere Erwähnungen, aber es ist ein Ereignis ganz wichtig. Kirjat Jearim ist diese kleine Stadt, in die die Bundeslade, als die Philister sie zurückschicken, am Ende landet. Bevor dann nach Jahrzehnten später David sie nach Jerusalem holt. Die steht in Kirjat Jearim, bei einem gewissen Abinadab. Und dann wird einer von diesen Leviten, Kiriat Jearims, dazu ausgebildet, zur Seite gestellt, dass er diesen Priesterdienst an der Bundeslade tut. Denn das Heiligtum in Schilo war ja zerstört worden. Es gibt quasi keine Stiftshütte mehr. Also Kiriat Jearim, ist das ein Zufall? Die eine Prophetenschule dort, wo die Heimat des Propheten ist, und die andere Prophetenschule dort, wo das Heiligtum, die Bundeslade steht, was vom Heiligtum übrig ist. Hier die Stelle aus 1. Buch Samuel, Kapitel 19, Verse 18 bis 24. Da geht es um die Geschichte, dass David von Saul bedroht worden war und dass David nun vor Saul flieht. Und er flieht zu wem? Er flieht zu Samuel, denn er möchte von ihm geschützt werden. David entfloh und entrann und kam zu Samuel nach Rama und sagte ihm an alles, was ihm Saul getan hatte. Und er ging hin zu Samuel und sie blieben bei Najot. Das ist ein kleines Dörfchen in der Gegend von Rama. Und es wurde Saul angesagt, siehe, David ist zu Najot in Rama. Da sandte Saul Boten, dass sie David holten. Und sie sahen den Chor der Propheten weissagen und Samuel war ihr Vorsteher. So übersetzt Luther. Was bedeutet das? Also, das ist die Prophetenschule. In Rama, dort wo der Prophet zu Hause ist, Samuel ist ihr Direktor. Das ist damit gemeint. Das ist diese eine Schule, die er gegründet hat. Und die sind so voll mit dem Geist, dass sie anfangen zu weissagen. Und das tun sie da in dieser Gruppe. Und da kam der Geist Gottes auch auf die Boten Sauls, dass auch sie weissagten. Das ist halt so mit dem Geist Gottes. Da kann man sich nicht wirklich gut wehren, nicht? Und die wollen ihn praktisch irgendwie kriegen, aber die Boten Sauls, die weissagen plötzlich auch. Als das Saul angesagt wurde, sandte er andere Boten und die weissagten auch. Dann sandte er die dritten Boten und die weissagten auch. Okay, er kriegt also nichts Gescheites zurück. Das erinnert mich ein bisschen an die Evangelien, als die Hohenpriester die Leute ausschicken, um Jesus zu fangen, nicht? Und dann tun sie es aber nicht, weil sie ihm zuhören. Und dann sagen sie, ach, noch nie hat ein Mensch geredet wie dieser Mensch. Und dann denken sich die Hohenpriester, alles muss man selber machen. Nicht? Und so auch Saul, alles muss man selber machen. Er ging selbst nach Rama und da er nach Rama zum großen Brunnen kam, der zu Seku ist, fragte er und sprach, wo ist Samuel und David? Da wird ihm gesagt, in Najot in Rama. Und er ging hin, ging Najot in Rama und der Geist Gottes kam auch auf ihn. Und er ging einher und weissagte, bis er nach Najot in Rama kam. Und er zog auch seine Kleider aus, weissagte auch vor Samuel, fiel nackt nieder den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man, ist Saul auch unter den Propheten? Und man meint, gehört er auch zu den Kindern der Propheten? Gehört er auch da dazu, zu dieser Prophetenschule? Das ist, was gemeint ist. Und wenn wir das lesen, wissen wir, dass das ja nicht zum ersten Mal passiert ist, nicht? Das ist dem Saul schon einmal passiert. Er war auf der Suche auch und da hat ihn genau diese Erfahrung, dass er diesem Prophetenhaufen begegnet, dieser Prophetenschule von Rama, hat ihn direkt zu Samuel geführt, der ihn dann zum König salbte. Also für Saul war das eigentlich ein Déjà-vu. Eigentlich war das eine gnädig ausgestreckte Hand Gottes durch diese Prophetenschule, die sagt, Saul, erinnere dich, wie das war, als ich dich erwählt habe. Könntest du nicht ablassen von deinen schlechten Wegen? Und Saul macht diese Erfahrung nochmal durch und er kann trotzdem nicht anders bestimmt werden. Eine ziemliche Tragödie. Daraus ergibt sich, es gibt offensichtlich eine Prophetenschar in Rama, mit der Saul schon früher in Berührung gekommen war. Ich habe hier die Bibelstelle angegeben. Der Prophetenhaufen ist sozusagen eine Klasse der Prophetenschule, der Saul hier begegnet. Und das Zweite ist, Samuel ist der Gründer. Er ist der Vorsteher, wird hier extra gesagt. Also, ich habe die Bibelstelle gefunden, wo klar wird, dass die eine Prophetenschule in Rama wirklich von Samuel gegründet worden war. Und dann Kiriat Jearim, da gibt es auch eine Geschichte. 1. Samuel Kapitel 6, ab Vers 21 bis Kapitel 7, Vers 3. Auch das lesen wir jetzt. 1. Samuel Kapitel 6. Und sie sandten Boten zu den Bürgern Kiriat Jearims und ließen ihnen sagen, die Philister haben uns die Lade des Herrn wiedergebracht. Kommt herab, holt sie zu euch hinauf. So kamen die Leute von Kirjat Jearim, holten die Lade des Herrn hinauf, brachten sie ins Haus Abinadabs auf den Hügel. Sein Sohn Eleasar heiligten sie, dass er die Lade des Herrn hütete. Und von dem Tag an, da die Lade des Herrn zu Kirjat Jearim blieb, verzog sich die Zeit so lange, bis es 20 Jahre wurden und das ganze Haus Israel weinte vor dem Herrn. Wieso weinen die? Da wird erzählt, die Freude, dass die Bundeslade zurückkommt, und dann heißt es, und das ganze Haus Israel weinte vor dem Herrn. Was bedeutet das? Nach 20 Jahren Bundeslade zurück weinen die Israeliten, weil sie in Not sind, in bitterer Not, betrügt durch ihre Feinde. Und so kommt Samuel und sagt, Leute, wenn ihr euch mit ganzem Herzen bekehrt zu dem Herrn, so tut von euch die fremden Götter, nämlich was für fremden Götter? Und die Ashtaroth. Ja, was ist mit dieser Ashtara? Leute, das ist immer das Gleiche gewesen. Das sind Fruchtbarkeitsrituale. Und Fruchtbarkeitsrituale in der alten Welt wurden mit Tempelprostitution gefeiert. Die Göttinnen hatten ihre Priester und Priesterinnen, die Götter hatten ihre Priester und Priesterinnen. Und da wurde fröhlich vor sich hingemacht. Und das war der Götzendienst. Die Welt hat sich ja nicht geändert. Wir haben halt heute andere Namen dafür. Nicht? Wir sagen nicht mehr, das sind Götter, zu Ehren, zu deren Ehren wir das tun. Nicht? Wir sagen, das ist demokratisch freie Weltanschauung, die wir da leben. Nicht? Aber die Dinge haben sich nicht geändert. Es ist immer die gleiche Faszination. Der Mensch wird zerstört dadurch, dass er seine Triebe Gott nicht heiligt. Das ist das Problem. Das war vor 3000 Jahren so, das ist heute noch genau gleich. Also, tut von euch die fremden Götter, die Ashtaroth. Richtet eure Herzen zum Herrn. Dient ihm allein. Erinnert mich an Elia, nicht? 200 bis 300 Jahre später. Dient ihm allein, so wird er euch erretten aus der Philisterhand. Darum weinen sie, weil die Philister da sind. Also, Kirjat Jearim, dort ist die Lade des Herrn, daraus ergibt sich, es ist sinnvoll anzunehmen, dass am Ort, wo das Heiligtum war, auch eine Prophetenschule entstand, Ellen White sagt das, ja, oder das Heiligtum dorthin gebracht wurde, wo schon eine Prophetenschule existierte. 20 Jahre lang wirken diese beiden Mächte, Abfall und Reformation, gegeneinander, bis Samuel die Gelegenheit bekommt, einen allgemeinen Appell zur Bekehrung zu machen. 20 Jahre. Wer ist in der Minderheit? Das ist offensichtlich, wer in der Minderheit ist, nicht? Warum erzähle ich das und setze so einen Akzent darauf? Liebe Geschwister, manchmal sind wir frustriert. Ist das nicht so? Wir sind frustriert, weil es Dinge gibt, bis hinein in unsere ganz persönlichen Gemeinden, wo wir leben, wo wir sagen, aber das dürfte es doch nicht geben in der Gemeinde oder unter Christen. Und manche werden so frustriert, dass sie alles hinschmeißen und glauben, wenn sie die Gemeinde verlassen, dann haben sie das Problem gelöst. Und das ist ein Irrtum. Ich denke an Samuel. Samuel hat eigentlich eine furchtbar schwierige Arbeit. Inmitten eines Volkes, das total in der Säkularisierung oder auch im Abfall an fremde Götter lebt, hält er etwas aufrecht, um das sich nur eine Minderheit wirklich annimmt. Denn der Mehrheit ist das egal. Und ihr denkt, euer Leben sei schwierig. Ich denke mir immer, wenn ich solche Dinge lese, lieber Gott, du hast diesen Menschen so viel Kraft gegeben, so viel Kraft durchzuhalten, selbst gegen eine Mehrheit, die ganz anderswohin wollte. Lieber Gott, sage ich, schenk uns auch diese Kraft. Das ist ganz wesentlich. Aufgeben ist keine Option. Und aufgeben, indem ich die verlasse, die Gott einmal heimholen will, ist schon gar keine Option. Manche Dinge, ihr Lieben, regelt Gott allein. Und an uns ist es, auch ein bisschen Geduld zu üben. Ich glaube, wenn wir Samuel die 20 Jahre anschauen, bis er zu diesem Appell kommt, das ist schon lang. Ja? Gut, Samuel, also Gründer dieser Prophetenschulen, wir werden nachher noch mehr darüber reden. Mehr als 200 Jahre später sind wir zur Zeit Elias. Was passiert in dieser Zeit? Jetzt heißen sie die Kinder der Propheten. Das ist der Ausdruck, der hier immer kommt. Was wird geschildert von Prophetenschulen? 2. Könige 2, das ist die Kindergeschichte, die ich erzählt habe. Dort kommen 3 Prophetenschulen vor, nämlich Gilgal, Bethel und Jericho. Die Jericho-Bibelschule begleitet die beiden aus Entfernung bis an den Jordan. Und sie sehen, was da passiert. Sie sehen, wie Elia den Mantel in den Jordan wirft und wie sie durchgehen. Und wie dann plötzlich Elisa allein zurückkommt mit dem Mantel Elias, den er aufgelesen hat, und hineinwirft ins Wasser des Jordan und sagt, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Warum sagt er das? Weil er wissen will, ob nun tatsächlich Gott mit ihm ist, auch wenn Elia weg ist. Er ist ja zutiefst traurig, nicht? Und die Wasser des Jordan teilen sich zum 3. Mal. Der Jordan hat schon einiges gesehen, nicht? Das ganze Volk Israel ist durchgezogen bei der Landnahme. Und jetzt die beiden Propheten. In 2. Könige 4, Vers 1 wird die Geschichte geschildert, dass in einer der Prophetenschulen eine Ehefrau eines Prophetenstudenten sozusagen Witwe wird. Der stirbt und er hinterlässt sie in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Und das gibt praktisch eine Schuldenfalle hier und der Gläubiger möchte ihr die beiden Kinder wegnehmen und sie zu Schuldsklaven machen. Und da kommt Elisa und rettet sie aus dieser Situation durch ein Wunder. Das ist diese Geschichte, wo sie alle Gefäße dann zusammensuchen muss und so weiter und alles dann vollfüllt mit einem Öl aus einem Krug, der schon längst leer sein müsste. Und Gott macht das Wunder, bis sie so viel Geld hat für den Verkauf des Öls, dass sie ihre Schulden bezahlen kann. Also das zeigt mir, die hatten auch ganz normale Probleme, so wie wir auch. Nicht? Wem ist das noch nicht passiert, dass das Gefühl hat, wird das wohl jetzt reichen? Werde ich durchkommen? Und gerade im Besuch mit Schulen. Schulen kosten Geld. Werden wir das bezahlen können? Das Sprichwort sagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir könnten es auch so sagen, wo ein Wille ist und eine Übergabe an Gottes Willen, wird Gott das Problem lösen. Das ist die Erfahrung vieler. Das ist die Erfahrung vieler, auch unsere eigene. Wie kann man nach 4 Jahren Studium und der Geburt von 2 Kindern keine Schulden haben? Gott kann das machen. Uns ist das passiert, Karin und mir. Nach 4 Jahren keine Schulden. Was für ein Segen. Und wir wussten auch nicht von Anfang bis zum Ende, wie wir das finanzieren werden, diese Ausbildung. Eine weitere Bibelstelle, hier wird die Prophetenschule in Gilgal nochmal erwähnt, 2. Könige 4, 38. Diese Prophetenschule ist noch eine, gibt es hier auf dem Gebirge Ephraim. Wisst ihr, warum wir von der wissen? Weil Gehasi, der Diener des Elisa, dem Elisa ungehorsam war. Denn da kam ja Naaman, der Hauptmann aus Syrien, und der sollte von seinem Aussatz geheilt werden. Und Elisa hatte ihm gesagt, geh du an den Jordan, tauch dich 7 Mal, dann wirst du vom Aussatz rein sein. Und die Sache passiert dann auch. Dann kommt der Naaman zurück und sagt, was kann ich dir geben? Das ist so toll, ich bin wieder gesund. Ich möchte dir etwas schenken. Und was sagt Samuel? Nein, das ist vom Herrn geschehen, du gibst mir kein Geschenk dafür. Nichts. Und was macht Gehasi? Nachdem der Elisa nicht hinschaut, läuft er dem Naaman nach und sagt, ah, da kommt mir eine Idee. Die Prophetenschule auf dem Gebirge Ephraim, die könnte eine Spende gebrauchen. Ihr wisst, wie die Geschichte endet. Es war kein guter Zug, den Gehasi hier gemacht hat, denn Naaman hätte nach Syrien gehen sollen mit dem Bewusstsein, dass er tatsächlich ein Geschenk von Jahwe empfangen hat. Und das hat Gehasi hier an der Stelle zerstört. War ein schlechter Prophetenschüler. Gibt sowas auch. Im zweiten Buch Könige 6, da wird eine Prophetenschule am Jordan erweitert. Die können nicht mehr leben, haben zu wenig Raum, gehen dann an den Jordan, schlagen Holz und bauen noch etwas Neues dazu. Das zeigt, dass die eben gelebt haben, nach ihren Bedürfnissen auch gehandelt haben und zeigt einfach, ja, diese Schulen waren da. 2. Könige 9 ist die Stelle, die wir im Text gelesen haben. Da geht es jetzt so weit, dass einer dieser Prophetenstudenten sogar einen Auftrag bekommt, nämlich den Jehu zum König über Israel zu salben und ihm genau zu sagen, wenn er die Stelle fertig liest, was er tun soll, wie er mit dem Haus Ahab umgehen soll und wie er sich Israel annähern soll. Steht alles genau da. Ein Prophetenjünger hat diesen Auftrag. Was sehen wir zur Zeit Elias? Was dachte Elia? Er dachte, ich bin allein übrig geblieben vor dem Herrn. Ich bin allein übrig geblieben. Aber es stimmt nicht. Die Auseinandersetzung zwischen Reform und Abfall bleibt bestehen, jahrhundertelang. Und besorgniserregend für uns heute ist, dass diese Auseinandersetzung nie entschieden wird. Sehnt ihr euch danach, dass endlich mal Ruhe ist? Dass endlich mal in der Gemeinde nur mehr eine klare Botschaft herrscht, dass die Verweltlichung aus der Gemeinde verschwindet. Wollt ihr das? Ja, wenn Jesus wiederkommt. Vorher stehen die Karten schlecht. Würde ich jetzt mal sagen. Auch aufgrund dessen, was in der Bibel steht. Ich sehe nicht, da hast du das Volk und alle Spuren und alle machen richtig und alle. Nein, das sehe ich nicht. Wo ist das? Das passiert nicht. Es gibt innerhalb des Volkes immer diese zwei Kräfte. Die eine geht Richtung Abfall, die andere geht Richtung Treue gegenüber Gott. Das ist eine Spannung, die für manche, das gebe ich zu, unerträglich sein mag. Aber sie ist einfach da. Und würden wir diese Spannung einfach wegmachen wollen, wisst ihr, woran wir uns versündigten? An dem, was Gott für jeden einzelnen Menschen geplant hat. Nämlich, dass jeder Mensch seinen freien Willen hat. Wo Gehorsam geschieht, muss er freiwillig geschehen. Und nicht unter Druck. Was aber zeigt, dass angesichts einer solchen Situation der Erziehung der Jugend, der Kinder und der Jugend, eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Das geht hin bis nochmal 100 Jahre später, zur Zeit des Amos, wo gesagt wird, das ist eine Stelle, die ganz berühmt ist auch aus dem Propheten Amos, die möchte ich gerne lesen. Amos Kapitel 2. Dass uns das nochmal klar ist, wie Gott sich hier kümmert praktisch um das Volk Israel und wie das Volk Israel es ihm nicht wirklich dankt. Amos Kapitel 2, da heißt es ab Vers 11, ich habe aus euren Kindern Propheten auferweckt, Gottgeweihte aus euren Jünglingen. Also Kinder, Jünglinge. Ich steht nicht extra da. Ich gebe zu, das ist eine Interpretation von mir. Ihr müsst das nicht annehmen. Aber wenn ich alle diese Stellen sehe, dann sage ich, Gott bezieht sich hier darauf, dass es diese Prophetenschulen gab, die mit einer ganz besonderen Linie, mit einem ganz besonderen Auftrag gelebt haben. Ich habe Propheten erweckt aus euren Kindern, aus euren Jünglingen Gottgeweihte. Ist es nicht so, ihr Kinder Israel? Und was macht ihr mit den Geweihten? Ihr gebt ihnen Wein zu trinken, was nach dem Alten Testament heißt so viel wie, ihr macht, dass sie ihr Gelübde brechen. Und was sagt ihr zu den Propheten? Seid still. Ihr sollt nicht weissagen. Wer ist in der Minderheit? Das Problem bleibt und es bleibt, bis Israel am Ende zugrunde geht, 722 durch die Assyrer und praktisch man sagen müsste, ja, was hat es denn am Ende gebracht? Selbst die Erweckung, die durch Prophetenschulen ausgelöst wird, bringt Israel nicht wirklich zum Nachdenken. Bei einem großen Teil des Volkes bleibt die Abneigung gegenüber diesen Extremisten bestehen. Und das wirft ihnen Gott durch Amos vor. Die wichtigen Fragen für uns heute sind also die: Welches große Konzept, welche Gesamtschau lag dem Erziehungsprogramm Gottes in Israel zugrunde? Was hat Samuel hier ausgelöst? Wie hoch stehen die Erfolgschancen dieses Konzepts, wenn der Radikalumbruch doch nie gelang? Auf Deutsch, damit argumentiere ich so, wie man im 21. Jahrhundert argumentiert, sind wir vielleicht klüger als Gott und können uns eine Menge Arbeit ersparen, wenn wir das Ganze gar nicht überhaupt unternehmen, weil es führt ja sowieso zu nichts. Ist das die richtige Logik? Gibt der Misserfolg dem Mann recht, der sein Talent vergrub? Ihr kennt die Bibelstelle. Die es hat ja eh keinen Sinnsager. Wie schneiden die in der Bibel ab? Schneiden nicht gut ab, sind wir uns einig? Die, es hat ja eh keinen Sinnsager, kommen in der Bibel nicht gut weg. Gott weiß, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist. Gott weiß, dass die Minderheit es ist, die solche Dinge vorantreibt. Sollen die deshalb entmutigt werden? Sollen die deshalb das Gefühl haben, hat eh alles keinen Sinn? Und jetzt, worum geht es hier? Es gibt einige Punkte. Also wir sind so in der Zielgeraden. Jetzt geht es darum, dass wir verstehen, um welchen Inhalt wir hier reden. Prophetenschulen machen ein anderes Endergebnis für die Ernte am Ende der Zeit. Also das ist etwas, was Ellen White immer wiederum sagt, in verschiedenen Büchern und Schriften, wenn ihr euch um die Jugend bemüht, wenn ihr euch um die Kindererziehung bemüht, wissend, dass dies alles Kandidaten sind für das Reich Gottes, habt ihr gewusst, dass die Kinder dem lieben Gott gehören und nicht euch? Habt ihr gewusst, dass allen Kindern das Reich Gottes sowieso gehört? Ist euch das bewusst? Das sagt Jesus deutlich. Er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist keine Conditio, keine Bedingung. Ihnen gehört das Himmelreich. Was passiert dann im Laufe ihres Größerwerdens? Wir tun das manchmal so, überlegen, dass wir sagen, okay, wir erziehen unsere Kinder, damit sie Bürger des Reiches Gottes werden können. Jetzt sage ich es nochmal ganz böse, denn dann liegt auf der Performance der Hauptakt, was ja sowieso unbiblisch ist. Also, ist das so? Ist das so? Und es ist nicht viel mehr anders. Die gehören schon ins Reich Gottes und weil wir nicht aufpassen, fallen sie mit der Zeit raus. Weil der Böse über die Umwelt sie in einer Art und Weise umwirbt, dass sie ihren Halt zu Gott verlieren. Kinderherzen sind sowas von aufnahmefähig für die Botschaft Gottes und für die Liebe Gottes. Besonders, wenn Eltern sie ihnen vorleben, weil die Eltern ihre Kinder lieben. Kinder sind sowas von aufnahmefähig. Für einen 5-, 6-Jährigen gibt es die Frage, ob Gott existiert oder nicht. Überhaupt nicht. Und wenn ein 9-, 10-Jähriger in dieser Form erzogen wird, dann denkt er schon, ist Gott mit mir zufrieden oder nicht? Und dann muss man ihm sagen, hast du Gott lieb? Dann liebt Gott dich und Gott liebt dich sowieso. Klar, alle Ansätze zur Werksgerechtigkeit muss man den Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen wegnehmen. Die haben sie natürlicherweise. Warum? Weil der Mensch einen Trieb zur Leistung hat. Ich will mir gut vorkommen am Ende. Und das ist in uns drinnen. Manche sagen, der Adventismus macht Leute zu Legalisten. Oh, das ist einer der größten Unsinne, die ich je gehört habe. Jeder Mensch ist im Grunde seines Herzens ein Legalist. Dazu muss ich nicht als Adventist geboren werden. Jeder Mensch ist ein Legalist. Jeder will sich am Ende das Heil vor Gott verdienen, bis er draufkommt, dass das nicht geht. Und auch adventistische Kinder müssen draufkommen, dass das nicht geht. Ich sage das deshalb so klar und deutlich, weil hier Fehlschlüsse angeboten werden. Es wird gesagt, ja, der adventistische Erziehungsziel macht Legalisten. Nein, tut er nicht. Wenn er wirklich adventistisch ist, macht er keine Legalisten, sondern Freunde, Brüder und Schwestern Jesu. Das mit dem Legalismus ist ein Erbe, das liegt in unseren Knochen drin. Das haben wir in den Genen. Und manche Religionen perfektionieren den Legalismus. Der Adventismus sollte eine Religion sein, die uns den Legalismus austreibt. Eltern, die ihre Kinder lieben, helfen ihnen, dass sie diesen Trieb verlieren. Und Schulen, die richtig geführt werden, unterstützen die Eltern in diesem Bemühen. Dass daraus Kinder und Jugendliche werden, die ihren Heiland lieben und ihm anhangen, weil sie etwas anderes sich für ihr Leben nicht vorstellen können. Wovon redet der da oben überhaupt? Gibt's das? Ja, das gibt. Aber ich gebe auch zu, zuweilen sind wir meilenweit davon entfernt. Aber es macht einen Unterschied. Ein anderes Endergebnis für die Ernte am Ende der Zeit. Denn sie sind die, die übrig bleiben, um zu verkündigen. Kinder aus glücklichen Familien, die, weil sie gläubig sind, so glücklich sind, werden die Welt überzeugen. In einer Zeit, wo man andere Erwachsene längst für Extreme, alles, was ihr euch heute einfallen lassen könnt, Fundamentalisten oder was weiß ich, abstempelt. Aber blöd ist schon, nicht? Wenn die am Ende die glücklichen Familien haben. Also das wäre der Plan eigentlich, nicht? Von der Erziehung her. Prophetenschulen sind aber Gottes Erziehungswerkzeug zweiter Instanz. Die erste Instanz sind nach seinem Plan die Eltern. Ihr Werk, das Werk der Eltern, kann von niemand anderem getan werden. Liebe Eltern, lasst das tief sinken. Das, was ihr tut, muss von euch getan werden. Es gibt keinen anderen, der das tun kann. Und wenn es zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern kommt, dann kann Gottes Geist am stärksten für die Kinder wirken. Eine Gegnerschaft würde sich für die Kinder verderblich auswirken. So kann je nach Umständen die Prophetenschule einigend sein, wenn wir alle an einem Strang ziehen, oder im Volk Gottes auch spaltend wirken, ganz wie in Israel. Auf der einen Seite waren die mit den Prophetenschulen befassten eine Gruppe, die fest zusammenhielt. Auf der anderen Seite hat der Rest Israels über sie gelacht. Was bedeutet das alles? Ich behaupte, das alles zeigt sich, sind alles jetzt Zitate aus dem Kapitel über Prophetenschulen im Patriarchen Propheten. Sie sagt, der Herr selbst nahm Israel in die Schule. Seine Fürsorge beschränkte sich nicht auf religiöse Belange. Es geht nicht um einen Ritus. Es geht nicht darum, dass man irgendwelche Gebote hält, um sie gehalten zu haben. Es betraf alles, was ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden anging und in den Bereich des göttlichen Gesetzes gehörte. Gott hat uns sein Wort gegeben, dass, weil wir es lesen und beachten, wir dadurch in unserem Leben geistig, Kopf, Intelligenz, körperlich Gesundheit, Wohlbefinden und geistlich glücklich werden können. Also Leute, die davon reden, mach, wenn ich jetzt an die Bibel glaube, was ist mir dann alles verboten, haben ja keine Ahnung. Ist euch klar, dass wenn wir den Geboten Gottes folgen, dass das ganz direkt geistig und körperlich auf uns, selbst wenn Jesus noch nicht wiedergekommen ist, lebensverlängernd wirkt? Ist euch das klar? Ach, was ist mir hier alles verboten? Vor allem die Jugend denkt so. Die Jugend hat keine Ahnung, dass dieser Lebensquell, den sie haben, dass der gehegt und gepflegt werden muss, damit er nützlich wird und damit daraus viele Jahre des Lebens werden können. Denn jedes Jahr, liebe Jugendliche, in dem ihr länger lebt, könnt ihr mehr für Jesus zeugen. Jedes Jahr, in dem ihr länger lebt, könnt ihr mehr davon erzählen, wie Jesus euch glücklich gemacht hat. Und wenn ihr aufgrund dessen, weil ihr nicht gesund lebt, 20 Jahre früher sterbt, dann beraubt ihr Gott um wichtige Zeugen, nämlich um euch selbst. Das gehört alles zusammen. Gott hatte den Hebräern geboten, die Kinder über seine Forderungen zu belehren und ihnen davon zu erzählen, was er an ihren Vätern getan hatte. Das gehörte zu den besonderen Aufgaben der Eltern, die sie keinem anderen übertragen durften. Du kannst die religiöse Erziehung nicht der Schule überlassen. Oder dort, wo keine Schule ist, das überlassen wir der Kindersabbatschule am Sabbatvormittag. Fehler, Fehler. Die Eltern müssen es machen. Nicht aus fremdem Mund sollten es die Kinder erfahren, sondern in liebevoller Weise von ihnen, von den Eltern. Mit den Eltern fängt es an. Das Erziehungsprinzip, dass die Kinder, die ja Gottes Kinder sind, denn ihnen gehört das Himmelreich von Anfang an, dass mit denen so umgegangen werden soll, dass sie in dieser Gottesbeziehung bleiben können, das muss allgegenwärtig sein in unserem Denken. Alle Vorkommnisse des täglichen Lebens werden mit den Gedanken an Gott verknüpft. Die Mama, die sagt, schau mal, sieh hier, ich nehme jetzt einfach ein abgeschmacktes Beispiel, aber eben deswegen nehme ich es. Sieh hier diese Blume. Siehst du, was Gott hier Schönes gemacht hat? Diese Mama ist keine dumme, bigottische Tussi, sondern sie tut Gottes Werk. Sie weist über die Schöpfung das Kind darauf hin, dass es einen Schöpfer gibt. Einen Schöpfer, der auch es, das Kind, liebt und es, das Kind, wunderbar gemacht hat. Im Familienkreis sollte man oft von seinen machtvollen Taten sprechen. Bei der Befreiung, von der Verheißung des kommenden Erlösers, da geht es um den Auszug aus Ägypten, da geht es um den Messias, der kommen soll. Durch Beispiele und Sinnbilder haften die Erfahrungen noch besser im Gedächtnis und die großen Wahrheiten der göttlichen Vorsehung über das zukünftige Leben prägten sich den jugendlichen Gemütern tief ein. Habt ihr sie noch Erinnerung, die Kinder, die hier gesessen sind? Von denen redet sie. Da sind etliche noch nicht in der Schule. Kann man sie schon die Liebe zu Jesus lehren? Und das muss man tun. Ein Tag, ohne dass wir zu den kleinen Kindern von Jesus reden, ist ein verlorener Tag. Denn dass wir das in ihr Gedächtnis, in ihr Gemüt eingeritzt haben und die ihre Rille immer tiefer wird, das haben wir wieder einen Tag lang versäumt. Und was wir nicht tun bei Zeiten, Leute, können wir nicht nachholen, wenn es später wird. Wenn weich ist die Erde, wenn weich ist der Beton, in der frühen Zeit, dort muss man es machen, damit es bleibt. Sie lernen daraus, Gott ebenso im Naturgeschehen wie im Wort der Offenbarung zu sehen. Gut, Bibelstunden sind eine Sache, das ist klar. Aber verstehen wir, mit den Kindern so zu leben, dass wir tatsächlich über die Natur ihnen Gottes Offenbarung zeigen? Die Sternenpracht am Himmel, Bäume und Blumen auf dem Felde, die hochaufragenden Berge, die plätschernden Bäche, sie alle redeten von ihrem Schöpfer. Versteht ihr diese Sprache? Wenn ihr als Eltern diese Sprache nicht versteht, wie wollt ihr das euren Kindern vermitteln? Wenn ihr es aber versteht und ihr vermittelt es euren Kindern, dann bekommen eure Kinder ein Weltbild, das durchtränkt ist vom Nachdenken über Gott. Könnt ihr euch vorstellen, dass da ein ganz anderer Mensch draus wird, als wenn die Kinder schon in der Volksschule Zewa, Wisch und Weg praktizieren? Also das muss doch klar sein, oder? Hier kann man doch nicht diskutieren müssen drüber. Der feierliche Opferdienst, die Anbetung am Heiligtum, die Worte der Propheten waren Gottes Offenbarungen. Was für Schulfächer hatte man? Das Gesetz Gottes. Die Gebote und Rechte, die Gott Mose gegeben hat. Handwerkliches Geschick, erwähnt sie extra, dem widmet sie mehrere Absätze. Handwerkliches Geschick. Arbeitsam sollen die Kinder und Jugendlichen werden. Keine faulen Säcke. Heilige Geschichte. Was bedeutet das? Heilige Geschichte, da geht es nicht nur darum, dass ich sie höre, es geht auch darum, dass ich sie weitergebe. Wisst ihr, was damit verbunden ist? Bring den Kindern ordentlich ihre Muttersprache bei. Bring den Kindern bei, wie man richtig liest und schreibt. Bring den Kindern bei, wie man richtig redet. Denn das brauchen sie. Das ist eine wichtige Ausbildung. Und das alles im Zusammenhang damit, dass die Kinder begreifen, eigentlich geht es darum, dass wir Verkündiger sind. Geistliche Dichtung. Oh ja. Dichtung, Poesie, Leute, das ist etwas Wunderbares. Darin steckt eine so große Macht. Vielleicht hat nicht jeder eine Ader dafür, das gleich so wertzuschätzen wie andere, Aber probiert's mal. Ich liebe zum Beispiel in unserem Liederbuch, wenn ich dann sehe, da hat unser Bruder Butcher wieder einen Text gemacht, dann schaue ich den ganz genau an. Weil ich weiß, der macht das gut. Und es ist eine Freude, seine Texte auch zu singen. Ja? Und heilige Musik natürlich. Geistliche Musik. Das sind die Hauptfächer, Leute. Auch natürlich, in dieser Aufzählung kommt das nicht vor, ein paar Absätze später spricht sie auch von den Naturwissenschaften. Auch das darf nicht vernachlässigt werden. Die Leute müssen verstehen, wie die Welt funktioniert. Ja? Und darüber staunen, was für ein Schöpfer ihr Gott ist. Sie sagt über die Erziehungsziele jetzt, an jenen Schulen in alter Zeit war das wichtigste Ziel allen Studierenden, nicht die Matura, Leute, nicht die Matura, nicht das Abschlusszeugnis, nicht das Diplom, nein. Das wichtigste Ziel allen Studierenden ist, Gottes Willen und die Pflichten der Menschen ihm gegenüber kennenzulernen, das Leben zu verstehen, so drücke ich das aus. In den Berichten der heiligen Geschichte ließen sich die Spuren Jahwes verfolgen. Man erklärte ihnen die großen, in Sinnbildern dargestellten Wahrheiten. Und im Glauben erfassten sie die Zentralgestalt von allem. Das ist nämlich Jesus Christus, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnehmen sollte. Das ist es, worum es geht. Ist euch klar geworden, allen, die ihr Lehrer seid, dass ihr Evangelisten sein müsst? Denn sonst seid ihr gar keine Lehrer. Euer vordringlichstes Ziel ist, dass eure Schüler sich bekehren. Und das, was sie als Kinder gehabt haben, nämlich Glied des Reiches Gottes zu sein, bewusst weiter pflegen und weiter übernehmen. Ich bin ein Kind Gottes und ich will es bleiben. Und deshalb möchte ich getauft werden. Alle Welt soll das sehen. Ihr Lehrer könnt Hindernisse sein für Kinder auf diesem Weg. Oder ihr könnt Förderer der Kinder auf diesem Weg sein. Ihr müsst eine Vorstellung haben von der Geistlichkeit eures Berufes. Wir können in unseren Schulen keine Lehrer brauchen, die das nicht verstehen. Dieses geistliche Anliegen ist natürlich ein Anliegen, das habe ich natürlich gegenüber jedem Kind, ist eh klar. Das bedeutet auch, es gibt eine gewisse Art und Weise, wie wir uns auch benehmen müssen. Hat Jesus die Leute durch seine Art vergrämt? Hat Jesus die Leute durch seine Unfreundlichkeit in die Flucht geschlagen? Wenn jemand sich abwendete von Jesus, dann ging es immer um Inhalte. Liebe Lehrerkollegen, ist uns bewusst, dass die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, entscheidend sein kann an Weggabelungen, ob diese jungen Leute die richtige Entscheidung treffen oder nicht. Fühlen Sie, ihr Lehrer, dass ihr sie liebt? Das ist meine Frage an dieser Stelle. Fühlen Sie, dass ihr sie liebt? Was nicht bedeutet, dass wir zu allem Ja und Amen sagen. Nicht, das wäre jetzt falsch verstanden. Aber wenn Schüler lieben, wenn Schüler verstehen, dass der Lehrer sie liebt, akzeptieren sie auch ein Verbot. Das ist so. Man pflegte der Andacht, lehrte die Schüler nicht nur das pflichtschulige Gebet. Ihr wisst, was damit gemeint ist, nicht? Lieber Vater, wir danken dir für das Essen. Amen. Lieber Vater, bitte sei bei uns in dieser Unterrichtsstunde. Amen. Das sind pflichtschulige Gebete. Nicht, dass sie schlecht sind. Aber das ist noch kein Gebet von dem, was wir reden. Sondern wie es sich betend ihrem Schöpfer nahen durfte, wie sie sich betend ihrem Schöpfer nahen durften, wie sie an ihn glauben, sein Wesen verstehen, ihm gehorchen konnten. Gebildete, fromme Männer, das sind die Lehrer jetzt, zeigten ihnen Altes und Neues aus Gottes Schatzkammer. Das ist dieses Buch und die Natur. Und sein Geist offenbarte sich in Weissagung und geistlichem Lied. Die Musik, sie schreibt viel über die Musik an dieser Stelle. Die Musik sollte die Gedanken auf alles richten, was rein, edel, erhebend ist und im Herzen Andacht und Dankbarkeit gegen Gott wachrufen. Drum danke nochmal an euren musikalischen Beitrag von heute, der mich sehr bewegt hat. Welchen Gegensatz bildet die heutige Musik dazu? Sagt sie irgendwann Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, Leute, Wie viele benutzen diese Gabe zum Selbstruhm, statt Gott damit zu verherrlichen? Die Vorliebe für eine gewisse Musik, oh, ich wünschte, sie hätte sich deutlicher ausgedrückt, verleitet manchen Unbesonnenen dazu, Vergnügungen von Weltmenschen mitzumachen. Ist das schon deutlich genug? Für mich schon, ja. Die Gott seinen Kindern untersagt hat. So wird das, was bei rechtem Gebrauch segensreich sein könnte, eines der erfolgreichsten Mittel Satans, die Gedanken von der Pflicht und von der Besinnung auf ewige Dinge abzulenken. Auch in den himmlischen Vorhöfen gehört Musik zum Gottesdienst. Darum sollten wir uns bemühen, in unseren Dankliedern dem Wohlklang der himmlischen Chöre so nahe wie möglich zu kommen. Musikalische rechte Umsetzung bedeutet eine Pflege deiner Empfindsamkeit. Und alles, was deine Empfindsamkeit fördert, fördert deine Heiligung. Denn bei der Heiligung geht es nur um Empfindsamkeit. Hörst du die Stimme des Heiligen Geistes oder überhörst du sie, weil du nicht empfindsam genug bist? Alles, was Empfindsamkeit fördert, ist besser, als was uns hart macht durch Gewöhnung, sodass wir unsere Empfindsamkeit verlieren. Sehr wichtig, sagt sie, ist auch gründliche Stimmausbildung, sie sollte nicht vernachlässigt werden. Ich glaube, da ist Luft nach oben. Ja? Das Singen gehört zum Gottesdienst und ist ebenso Ausdruck der Anbetung wie das Gebet selbst. Ein mit dem Herzen empfundenes Lied wird auch ausdrucksvoll sein. Sie mag Musik sehr gern. Das kommt immer wieder durch. Und so könnten wir fortsetzen. Bitte an alle, die mir heute zugehört haben, nehmt doch dieses Buch. Das ist Patriarchen, Propheten oder habt ihr die neue Ausgabe, wie alles begann. Und nehmt euch Kapitel 58 heute Nachmittag vor. Das ist kein langes Kapitel, sind nur wenige Seiten. Aber ihr werdet es nicht schaffen, es in 20 Minuten durchzulesen. Denn ihr müsst viel nachdenken. Bei jedem Absatz nachdenken. Was bedeutet das heute für mich? Wie sollte ich das, was ich tue, mit Kindern, mit Jugendlichen, besser ausrichten nach den Prinzipien, die sie uns hier verkündigt? Wie sollte ich so das Erbe der alttestamentlichen Prophetenschule wirklich hochtragen? Denn eines sage ich euch, selbst wenn der Totalumbruch nicht gelang, weil die Mehrheit dagegen war, glaube ich, dass die jahrhundertelangen Bemühungen von Propheten um die Jugend Israels viele dieser Jugendlichen Israels in das Reich Gottes befördert haben. Das war nicht umsonst. Es war halt nicht das ganze Volk. Aber hätten sie das nicht gehabt, dann hätten die Jugend Israels überhaupt keine Chance gehabt. So sehe ich das. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Wisst ihr noch, wer das gefragt hat? Da gab es Petrus und er hielt eine flammende Predigt über den auferstandenen Christus. Und die Leute, die ihm zugehört haben, waren komplett fertig. Das ist ja irre, was du erzählst. Wenn der Messias war und die haben ihn gekreuzigt, was sollen wir jetzt tun? Und ihr wisst, was Petrus geantwortet hat. Und es steht dort dabei in dieser Geschichte, als sie diese Rede hörten, ging es ihnen durchs Herz. So. Wisst ihr, dass in der Apostelgeschichte noch eine andere Geschichte erzählt wird, wo auch eine lange Rede den Zuhörern durchs Herz ging? Wisst ihr, wo das war? Bei Stephanus. Das steht dort. Geht ihnen durchs Herz. Nur bei Petrus, als er ihnen durchs Herz ging, haben sie gesagt, das wollen wir machen. Wir wollen uns zu diesem Messias bekennen, auch wenn er umgebracht wurde. Er ist doch auferstanden. Wir wollen es bekennen, wir lassen uns taufen. Das war die Reaktion. Und die andere Reaktion war, als es ihnen so durchs Herz ging, schrien sie. Sie konnten es nicht mehr hören und haben Stephanus gesteinigt. Also, wenn es euch durchs Herz geht, wenn es euch nicht durchs Herz geht, dann war das heute umsonst. Aber wenn es euch durchs Herz geht, dann entscheidet ihr, wie ihr reagiert. Was wird eure Rolle in Zukunft bei Kindern, bei Jugendlichen sein? Wir haben hier viele Schulen. Da Das betrifft uns als Erzieher, als Heimleiter, als ältere Jugendliche, als Lehrer, als Eltern. Was werden wir tun? Werden wir, und jetzt möchte ich mich nicht wiederholen, ihr Lieben, wenn es euch durchs Herz geht, wisst ihr doch, was ihr zu tun habt. Lest das. Ich formuliere es euch nicht mehr vor. Entscheidet euch. Und die Gottes Stimme hören, werden auch in dieser Gemeinde, auch in der Zukunft, ein Segen für die Kinder und Jugendlichen sein. Möge Gott es geben. Und den Kindern und Jugendlichen sage ich euch, Leute, es gibt hier so viele, die für euch beten. Es gibt hier so viele, die Tag und Nacht darüber nachdenken, was sie tun können, damit ihr diese wirklich wichtigen Fragen begreift und nicht meint, weil ihr das nicht dürft und das nicht dürft, habt ihr jetzt ein Recht, unglücklich zu sein mit euren 16, 17 Jahren. Kommt doch zu Verstand. Begreift, dass es hier so viele Leute gibt, die euch lieben, die euch nicht das Leben schwer machen wollen, sondern die überhaupt möglich machen wollen, dass ihr glücklich leben könnt. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft Sie im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.